Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung!
Liebe Brüder und Schwestern in Christus, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind beim kleinen bescheidenen Glaubenskurs, kleiner Katechismus des katholischen Glaubens. Gerne wiederhole ich, dass diese Schrift gratis bestellt werden kann, gegen Spendenbasis. Auch kann man eine größere Menge bestellen, um sie zu verteilen. Bei der Legion Mariens haben wir mal Straßenapostolat gemacht. Man spricht randommäßig, würde die junge Generation sagen, zufällig, wobei es ja keine Zufälle gibt, auf der Straße mal jemanden an. Man sieht, dass das Thema Gott keinem fern ist. Man kann ihm mal ein Büchlein schenken. Man kann mit Erlaubnis des Pfarrers eben in der Pfarrei die Büchlein auflegen lassen. Man kann andere, die auch apostolisch eingestellt und motiviert sind, eben anderen diese Bücher geben, dass diese dann weiter verteilen. Das hat mal ein großer Papst gesagt. Was wir brauchen, ist eine Massenverbreitung von katholischen Schriften. Mein Name ist Kaplan Tobias Hauenstein. Wir machen heute weiter mit der 20. Folge des Glaubenskurses. Wir schließen diese Fragen ab hier. Erbsünde, hat Adam nur sich selbst geschadet? Wir schauen uns die Erbsünde genauer an und den Plan Gottes, und dann dauert es nicht mehr lange und dann kommt schon die Frage 45, wer ist der Erlöser? Und da freue ich mich schon darauf, wenn ich dann etwas über Jesus Christus zu Ihnen sprechen darf. Die Schüler fragen immer, wer ist der GOAT, der Größte aller Zeiten, Messi oder Ronaldo? Entschuldigen Sie bitte, ich bin ein Sportfan. Und dann habe ich immer gesagt als Schullehrer, frag mich mal Messi oder Ronaldo. Messi oder Ronaldo, sage ich, Jesus Christus. Haben Sie gestaunt. Ja, das meine ich auch ernst. Jesus Christus ist der GOAT, der Greatest of all times, der Größte aller Zeiten, und die Menschwerdung Gottes ist das Größte, was jemals passiert ist, und die Erlösung. Wir beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heilige Maria, Sitz der Weisheit, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Ihr heiligen Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, bittet für uns. Alle heiligen Theologen, Kirchenlehrer, Kirchenväter, bittet für uns. Ein kurzer Exkurs noch einmal. Ich bin ja konvertiert, wie Sie vielleicht wissen. Ich bin mal evangelisch gewesen und ich bin so froh und dankbar, dass ich eben den Weg gefunden habe zur Heiligen Katholischen Kirche, unserer geliebten Mutter. Und ja, es ist mir besonders wichtig, dass man auch eben immer wieder den lieben Gläubigen sagt, kann der Glaube sich verändern? Der Glaube kann sich nicht verändern. Das ist so wichtig. Deswegen machen wir auch diesen Glaubenskurs. Wir wollen den normalen Glauben kennenlernen. Dieses konservativ, ultrakonservativ und wie das alles heißt, liberal und so weiter, sind Begriffe, die gar nicht so viel Sinn machen. Wie mein Erzbischof mal gesagt hat, der mich zum Priester geweiht hat, wir sind normal katholisch. Freilich wird der katholische Glaube schon immer bekämpft. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass er eben die Wahrheit ist. Noch nie gehört, dass ein Buddhist, der sich ins Nichts meditieren will, bekämpft wird. Die Kirche wird schon immer bekämpft. Viel Feind, viel Ehr. 300 Jahre lang oder etwas länger haben wir im Untergrund gelebt, unsere Brüder und Schwestern. Unzählige Märtyrer haben diese Wahrheit eben bezeugt. Der Modernismus, das Sammelbecken aller Häresien und Irrlehren, sagt eben, der Glaube kann sich ja verändern und die Dogmen sind nur ein Ausdruck des inneren Glaubensgefühls und der religiösen Bedürfnisse. Das ist schon heftig. Deswegen müssen die Dogmen neu formuliert werden, angepasst werden, wenn die religiösen Gefühle und Bedürfnisse sich ändern. Das ist ja kein Spaß, das meinen manche wirklich. Und da fällt mir gleich ein Bibelsatz ein, dass die Bibel ja selber sagt, es kommt eine Zeit, wo man eben den normalen Glauben nicht mehr akzeptieren will, sondern sich eben Märchenerzähler holt, die eben den eigenen Ohren schmeicheln und das erzählen, was man hören will. Aber die Dogmen legen unfehlbar die Wahrheiten des Glaubens dar, wie die Kirche sie lehrt. Das ist also einleuchtend, dass diese Glaubenssätze, die Dogmen, die man auch glauben zu verpflichtet ist zu glauben, dass die nicht verändert werden können. Was gestern war, war, kann heute nicht falsch sein. Die Wahrheit ist unveränderlich, Gott ist unveränderlich, Gott ist selbst die Wahrheit. Der wahre Glaube ist auch unveränderlich. Das steht selber in der Bibel drin. Der heilige Paulus bitte für uns sagt, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkünden, als wir euch verkündet haben, er sei verflucht. Jesus Christus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13. Ja, ich sag noch ein paar wenige Sätze dazu, weil mir das jetzt an dieser Stelle doch als sehr wichtig erscheint und denke, das ist doch mal eine ganz gute Auffrischung, sich durch den Katechismus durchzukämpfen. Das ist schon auch anstrengend und etwas trocken. Ich denke, das passt schon hier ganz gut rein. Eine Entwicklung in der Glaubenslehre, muss man sagen, ist nur in dem Sinn möglich, dass die Glaubenswahrheiten immer besser erfasst und erklärt werden. Dass die Kirche den Glauben immer besser und immer tiefer versteht und erklären kann. Eine solche Entwicklung hat Christus seiner Kirche auch vorausgesagt, als er sprach, der Helfer aber, der Heilige Geist, den senden wird der Vater in meinem Namen, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14. Der Heilige Geist lehrt natürlich keine neuen Wahrheiten, er führt die Kirche immer tiefer in die von Christus gebrachte Wahrheit ein. Glaubenslehren, die zu einer gewissen Zeit vielleicht nur eine geringere Rolle im Leben der Kirche gespielt haben, können darum zu einer anderen Zeit in den Vordergrund treten. Die Auseinandersetzung mit den Irrlehrern hat die Kirche auch dazu gezwungen, die Glaubenslehren immer deutlicher und klarer darzulegen. Niemals aber kann es in der Entwicklung Widersprüche geben. Was einmal zum Dogma erklärt wurde, wie die Himmelfahrt Mariens, oder vieles andere, die Gottheit Christi, kann nicht zu einer späteren Zeit ungültig und falsch werden. Das ist so unendlich wichtig. Was einmal zum Dogma erklärt wurde, kann nicht zu einer späteren Zeit ungültig und falsch werden. Da hat sich mal jemand die Mühe gemacht und diese Dogmen gezählt. Wenn Sie ein Dogmatikbuch nehmen, dann finden Sie unter den Aussagen immer eben den Grad der Glaubensgewissheit. Ich habe das schon mal erwähnt. Das höchste ist De Fide. De Fide heißt vom Glauben. Das heißt dann Dogma. Und das ist hundertprozentig unfehlbar richtig. Und das kann sich hundertprozentig nicht ändern. 245 Dogmen gibt es. Ich werde mal ein paar da noch aufzählen. Die Kirche kann nicht neue Wahrheiten erfinden, sondern wenn die Kirche ein Dogma erklärt, eben dann erklärt sie und betont sie auf eine neue Weise dann durch die Dogmatisierung, die feierliche Verkündigung, was im Grunde immer schon geglaubt worden ist. Himmelfahrt Mariens, 1950, Papst Pius XII., das ist immer schon der Glaube der Kirche gewesen, dass Maria mit Leib und Seele im Himmel ist, denn das Gegenteil hat man schnell gemerkt, wäre nicht vorstellbar, dass der Leib, der Jesus, den Sohn Gottes, eben getragen hat und geboren hat, dass dieser heilige, hochheilige Leib im Grab verrottet, das kann man sich nicht vorstellen. Schließen wir diese Einführung noch ab vor der Musikpause. Was gibt es hier für Dogmen? 245, wie gesagt, da geht es dann erst einmal, so wie ein Theologie-Lehrbuch aufgebaut ist. Da spricht man erstmal von Gott dem einen. Da ist dann zum Beispiel hier gleich mal eine Nummer 1. Gott kann aus den geschaffenen Dingen durch das natürliche Licht der Vernunft mit Sicherheit erkannt werden. Das ist die erste Vatikanische Konzil 1870. Oder dann zum Wesen Gottes. Gottes Wesen ist für den Menschen unbegreiflich. Gott ist ewig. Gott ist die Liebe. Gott ist die absolute wohlwollende Güte. Gott der eine, der Wesenheit nach, dann natürlich Gott der Dreifaltige. Wichtig, sehr schön hier zum Beispiel, alle drei göttlichen Personen sind ineinander. Es ist ein Gott, nicht drei Götter, die drei Personen sind ineinander. Dann kommt Gott der Schöpfer. Gott hat die Welt allein geschaffen. Gott hat die Welt gut geschaffen. Alles, was existiert, wurde von Gott aus dem Nichts hervorgebracht. Dann kommt natürlich Gott der Erlöser, Jesus Christus. Jesus ist wahrer Gott. Jesus ist wahrhafter Gottessohn. Dann die Lehre vom Werk des Erlösers. Das ist hier vieles auch vom Glaubensbekenntnis uns bekannt. Der gefallene Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Das klappt nicht wie in der Esoterik, dass man sich selbst erlöst. Die Mutter des Erlösers, Maria, hat eben die Erbsünde nicht gehabt. Sie wurde ohne Makel Erbsünde empfangen. Das kommt hier gleich als nächste Frage dran. Dann kommt die Gnadenlehre, großer Abschnitt, wichtiger Abschnitt. Nicht ganz so leicht. Die heiligmachende Gnade heiligt die Seele. Wir sind geheiligt, nicht nur mit dem Mäntelchen zugedeckt, wie die Protestanten sagen. Machen wir an dieser Stelle die Musikpause. Dann schließe ich das hier noch ab. Ich hoffe, das ist ganz interessant, einmal so ein Einblick in die 245 heiligen Dogmen der Kirche. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wir machen hier weiter. Ein Exkurs, der ein bisschen länger geworden ist, aber ich denke, das ist auch, wie gesagt, spannend und einmal eine gute Abwechslung. Die Dogmen müssen wir glauben. Dann sind natürlich hier, lassen Sie mich rechnen, 24 Dogmen über die Kirche allein. Die Kirche wurde von dem Gottmenschen Jesus Christus gegründet. Der Papst ist, wenn er ex cathedra spricht, unfehlbar. Das heißt, wenn er nicht ex cathedra spricht, ist er nicht unfehlbar. Nur in speziellen Fällen, wenn der Papst feierlich ex cathedra spricht und das auch dazu sagt, ist er unfehlbar. Es ist erlaubt und nützlich, die Reliquien der Heiligen zu verehren. Es ist erlaubt und nützlich, die Bilder der Heiligen zu verehren. Da gab es auch viele Märtyrer, als die Bilderstürmer eben da behauptet haben, wie beim Islam, dass das Abgötterei ist, wenn man Bilder von Heiligen verehrt. Dieses Bilderverbot, das wurde ich als Lehrer oft gefragt, das ist nur im Alten Testament. Bevor Jesus, das wirklich Abbild des Vaters, gekommen ist, wollte Gott nicht, dass man irgendwas sich da malt und anbetet. Jetzt wissen wir, wie Gott ist, und jetzt ist das natürlich nicht mehr gültig. Jedes Kreuz, hoffentlich mit einem Korpus dran, mit einem Jesus, nicht nur zwei Striche, ist ein Bild Gottes. Dann die Lehre der Sakramente. Das ist auch ziemlich umfangreich. Das ist ca. 80 verschiedene Dogmen. Freue ich mich auch schon besonders drauf. Die Sakramente sind mir so wichtig, dann später im Glaubenskurs noch Ihnen die Sakramente zu erklären, so gut mir das gelingt. Taufe, ich brauche wahres und natürliches Wasser. Oder die Taufe kann von jedem Menschen gültig gespendet werden. Auch ein Ungetaufter könnte in Lebensgefahr gültig taufen. Heilige Messe, heilige Beichte, heiße Eisen hier, Ablässe. Wissen viele nicht, was ein Ablass ist. Hört man immer nur, ja, deine Kirche mit dem Ablasshandel. Wenn der Groschen in der Kiste klingt, die Seele in den Himmel springt, das ist dann auch Polemik. Ablässe sind wichtig. Der heilige Pfarrer von Ars bitte für uns sagt, wir werden das mal bereuen, wenn wir so über die Ablässe hinweggehen wie ein Stoppelfeld und uns sie nicht interessieren. Wer täglich kommuniziert, die heilige Kommunion empfängt, kann leicht täglich auch einen vollkommenen Ablass eben erlangen. Und dann noch die Erlösungslehre, die Eschatologie auch, die Lehre von letzten Dingen, Gott der Vollender. Da ist vieles drin, was wir schon erwähnt haben. Der Tod ist in der gegenwärtigen Heilsordnung eine Straffolge der Sünde. Alle erbsündigen Menschen sind dem Gesetz des Todes unterworfen. Also Maria hatte keine Erbsünde. Sie wäre dem Tod nicht unterworfen gewesen. Ich finde das schön bei den kirchlich anerkannten Mystikern und Heiligen, wie dann sie gleichsam gefragt worden ist, wie sie sozusagen in die Ewigkeit eingehen möchte. Und natürlich hat sie dann gesagt, das ist jetzt kein Dogma, aber Maria wäre dem Tod nicht unterworfen gewesen. Sie will natürlich so sterben auch wie Christus, und auch Christus hätte auch nicht sterben müssen als Gott natürlich. Und dann ist es natürlich eher eine Entschlafung aus unendlicher, fast schon Liebessehnsucht gewesen. Die Höllenstrafe dauert in alle Ewigkeit, 240. Alle Toten werden am jüngsten Tag mit ihren Leibern wieder auferstehen. Wir werden numerisch mit demselben Leib auferstehen, den wir auf der Erde getragen haben. Das ist auch spannend. Man muss auch sagen, ja, ganz heißes Eisen, auch das Verbrennen der Toten, das ist eigentlich nie katholischer Brauch gewesen. Das haben damals die Heiden gemacht, die Römer und andere. Was heißt hier numerisch? Das heißt eben, der auferweckte Leib dann am Ende der Welt ist nicht nur gleich von der Art oder ein neuer oder nachgemachter Körper, sondern exakt derselbe Individualkörper, den wir während des Erdenlebens hatten. Und der heilige Thomas, auf ihn ist immer Verlass, erklärt das dann auch sehr gut. Der Mensch ist nach katholischem Verständnis eine substanzielle Einheit, Einheit von Leib und Seele. Und ja, der Mensch hat eben als Einheit aus Leib und Seele gut oder böse gehandelt. Und dementsprechend verlangt die göttliche Gerechtigkeit, dass derselbe Leib, der entweder am Guten oder an der Sünde teilhatte, auch an der Belohnung, Verklärung dann im Himmel oder Bestrafung teilhat. Und dann, Christus wird nach seiner Wiederkunft alle Menschen richten. Zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist hier aus dem Buch Grundriss der katholischen Dogmatik von Ludwig Ott. Das ist so ein Klassiker eben der katholischen Theologie, sehr zuverlässig. Gibt es so einen Merkspruch, ist ganz lustig eigentlich. Ja, ich schätze auch die Tridentinische Messe, die natürlich auch schön ist, heilig, den Geist der Heiligkeit sehr stark atmet, die auch nicht verboten werden kann. Oder wie der Papst Benedikt XVI. Gesagt hat, das, was uns das Heiligste war für Jahrhunderte und Aberjahrhunderte, das kann nicht plötzlich anrüchig oder böse sein oder falsch oder komisch. Da gibt es dann den Schott. Mittlerweile gibt es auch den Ram vom Pater Ram als Volksmessbuch für Lateinisch-Deutsch. Und dann sagen die Theologiestudenten mit Ott und Schott flott zu Gott. Mit Ott und Schott flott zu Gott. Wenn Sie den unverfälschten Glauben studieren und wenn Sie die Heilige Messe gehen, dann kommen Sie ganz flott zum lieben Gott. So, genug der Exkurse, wir machen hier weiter. Hat Adam nur sich selbst geschadet? Adam hat nicht nur sich selbst geschadet, denn alle Menschen haben die Sünde Adams und ihre schlimmen Folgen geerbt. Die Erbsünde ist der Zustand, in dem Adam und Eva natürlich, in dem nach Adam und Eva die Menschen geboren werden. Die Erbsünde ist der Zustand, in dem nach Adam die Menschen geboren werden. Also alle Nachkommen von Adam werden eben im Zustand der Erbsünde geboren, ohne heiligmachende Gnade. Durch die heilige Taufe, das haben wir schon oft gesagt, aber Wiederholung ist so wichtig. Wiederholung ist die Mutter des Studierens. Durch die heilige Taufe wird die Erbsünde getilgt, also gelöscht, aber die Folgen der Erbsünde bleiben. Dazu dann eben die Frage 43. Welches sind die Folgen der Erbsünde? Die Menschen sind zum Bösen geneigt. Das Böse steckt in uns drin. Ich finde, das merkt man auch sehr leicht. Auch, dass wir sehr kontaminiert und verpestet sind vom Stolz, da kann sich keiner ausnehmen. Der heilige Franz von Sales bitte für uns sagt, der Stolz stirbt 15 Minuten nach dem Tod. So hartnäckig steckt er uns in den Gliedern. Da sagt man plötzlich mal was und dann denkt man sich, was war denn das jetzt, was habe ich jetzt gerade gesagt? Das war ja echt ja überheblich, komisch, wichtigtuerisch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich erlebe das immer wieder mal, dann beichte ich es. Der Verstand ist verdunkelt, der Wille ist geschwächt. Wir vergessen sehr, sehr viel. Der verdunkelte Verstand ist natürlich auch ein Grund, dass es uns schwerer fällt, Gott zu erkennen, die Existenz Gottes zu erkennen. Der Wille ist schwach, haben wir schon drüber gesprochen. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Es ist so leicht, sich mal was vorzunehmen, aber dann klappt es doch wieder nicht. Ein guter Priester hat mal zu mir gesagt, als erstes müssen wir uns selbst einmal ertragen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger, zentraler Satz in unserem katholischen Leben. Viele sind mit den anderen barmherzig und liebenswürdig und mit sich selbst unbarmherzig und böse fast schon. hat halt jeder seine Stärken, hat jeder seine Schwächen. Keiner kann alles, aber alle zusammen können alles. Da sieht man auch, dass Gott will, dass wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir zusammen helfen, dann können wir sicher nicht vom Bösen überwunden werden. Dann muss man auch seine Schwächen in Geduld annehmen. Natürlich soll man daran arbeiten, aber vieles ist irgendwo halt schon in der Persönlichkeit verankert und da kann man sich auch nicht total ändern. Also jemand, der halt sehr sanguinisch ist, sehr, ja, der wird sein Leben lang irgendwo sprunghaft bleiben und das hat Vorteile, das hat Nachteile, es hat auch viele Vorteile. Jemand, der sehr phlegmatisch ist, der wird jetzt nie eben der Super-Extrovertierte werden können, das klappt nicht. Freilich kann natürlich die Gnade Gottes schon viel machen. Mein ehemaliger Seelenführer, der hat gesagt, er konnte früher wirklich nicht reden vor anderen, es ist ihm einfach nicht gelungen. Und dann nach der Priesterweihe, wie auf Knopfdruck, hat es funktioniert. Freilich baut die Gnade auf der Natur auf, das ist schon klar. Aber es ist nicht so, dass das jetzt ein anderer Mensch wurde durch die Priesterweihe. Es war schon irgendwo eben in ihm drin, dass er das kann. Ist auch ein intelligenter Mann. War halt irgendwie blockiert. Und natürlich kriegt man auch durch die Priesterweihe dann die Gnade, eben die Standesgnade, dass das funktioniert mit dem Priestertum. Und ja, die Sprache ist zentral für uns. Wir sollen den Glauben erklären, der doch schon in manchen Bereichen ziemlich kompliziert ist. Und vor allem sind das dann immer zwei verschiedene Sachen. Einerseits eben habe ich selbst kapiert, okay, aber dann noch auch der andere Punkt, kann ich das anderen so erklären, dass sie das auch verstehen? Ich hatte mal einen Mathelehrer, der sicherlich sehr intelligent ist am Gymnasium, der sicherlich auch super gut rechnen kann, aber der leider, leider das gar nicht geschafft hat, das irgendwo zu erklären und rüberzubringen. Die folgende Erbsünde, Verstand verdunkelt, Wille geschwächt, wir müssen leiden und sterben. Und wie schon einmal zitiert, Römer 5, das ist schon sehr deutlich, wie das auch in der Bibel belegt ist hier, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Adam und Eva sind wirklich eben die ersten Menschen. Die Ursünde, die Erbsünde, das könnte nicht stimmen, wenn wir aus einer Riesengruppe erschaffen worden wären oder so. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen, durch die Sünde der Tod. Und so ist der Tod auf alle Menschen übergegangen. Und unsere Mutter, die allerseligste Jungfrau Maria, wurde durch eine ganz besondere Gnade vor der Erbsünde bewahrt. Bewahrt ist etwas anderes als befreit. Befreit heißt, ich hatte etwas und werde dann davon befreit. Bewahrt heißt, ich habe das niemals eben gehabt. Maria wurde niemals eben auch nur von einem Hauch der Sünde eben verpestet. Wir machen an dieser Stelle noch einmal eine kurze Pause. Wir nehmen die Frage 44 noch dazu. Was hat Gott getan, um den Menschen den Himmel wieder zu öffnen? Gott hat sich der unglücklichen Menschen erbarmt. Er hat ihnen einen Erlöser verheißen und ihn nach vielen Jahren in die Welt gesandt. Wenn Sie vielleicht erst später dazugeschaltet haben, wir sind beim dritten Teil hier. Wir haben gehört, dass die Erbsünde auf alle Menschen übergegangen ist, außer Maria. Wir haben die folgende Erbsünde angeschaut. Aber Gott kann das nicht kalt lassen, sozusagen, dass der Mensch in Not ist. Und er hat den Verheißer, eben den Erlöser, gleich verhissen. Und dann, als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4,4. Das weiß dann nur der liebe Gott, wann die Fülle der Zeit gekommen ist. Das ist kein Zufall, dass dann Jesus eben ja vor ca. 2000 Jahren geboren ist und nicht vor 1000 Jahren, dass er dort geboren ist, wo er geboren ist, aus dem Volk der Juden. dass Gott das minutiös vorbereitet hat, sozusagen mit seinem Heilsplan, mit dem alten Bund. Und wunderschön, Johannes 1, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Gott erwartet dann auch, dass der Mensch mitwirkt, ja, nach seinen beschränkten Möglichkeiten. Gott weiß schon, dass unser Tun und Wollen in vielem Stückwerk ist, aber dennoch will Gott das nicht ohne uns machen. Gott hat seinen Plan verkündet, dass der Retter einmal kommen wird. Das haben die gläubigen Juden auch gewusst. Beim Propheten Jesaja lesen sie, Gott selbst wird kommen und euch retten. Also sie haben gewusst, wenn der Retter kommt, wenn der Messias kommt, Christus, der Gesalbte, dann wird das Gott selber sein. Da haben sie dafür gebetet, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und dann weiß Gott, wie viel Gebet auch nötig ist. Wirklich sich verdienen kann man das eh nicht. Wir hätten uns das nie verdienen können. Das ist nur eben ein Ausdruck der Liebe und Barmherzigkeit Gottes, dass er dann Mensch werden wollte. Aber Gott sagt dann eben, ja, so und so viel Gebet, so und so viel Buße, Sühne ist nötig, dass dann in Anführungsstrichen sie das verdient haben. Und wer hat am meisten dazu beigetragen? Sicherlich die heilige Jungfrau und Gottes Mutter Maria, deren Gebet das stärkste ist und war mit Abstand. Und als sie dann eben zu Hause gebetet hat oder im Tempel von Jerusalem, dann hat dieses Gebet eine so große Kraft gehabt, dass sie ganz besonders beitragen durfte, dass der Messias kommt. Und demütig wie sie ist, heilige Maria, erbitte uns die Demut, hätte sie sich das niemals träumen lassen, dass sie selbst dann die Mutter Gottes werden würde, wie es gekommen ist. Jetzt versuche ich Ihnen das noch zu erklären, dass das kein Unsinn ist, dass wir alle die Erbsünde erben, dass das auch nicht widersprüchlich ist. Es gibt keine Sippenhaft natürlich, wenn jetzt hier, sagt auch unser Gesetz, wenn jetzt der Vater von einem etwas Böses macht, dann darf man nicht den Sohn bestrafen und einsperren, das gibt es nicht. Es ist halt so, Adam handelte als Vertreter der ganzen Menschheit und als Vater für alle seine Kinder. Das sieht man vielleicht am deutlichsten mit in der ganzen Theologie, dass wir wirklich Brüder und Schwestern sind, dass man das nicht nur so hersagt. Ja, wie fange ich meine Predigt an? Sage ich halt mal, liebe Brüder und Schwestern, ich glaube da selber nicht dran, aber man sagt es halt so. Nein, es ist wirklich so, die Menschen sind wirklich eine Familie. Und Adam hat als Vater aller seiner Kinder gehandelt. Gott wollte, dass durch ihn und Eva dann die Gnade übergeht. Ich habe schon mal gesagt, das ist dann fehlgeschlagen. So ist seine Schuld auf die ganze Menschheitsfamilie übergegangen, weil alle Menschen von ihm abstammen. Man kann nicht geben, was man nicht hat. Das merkt man auch oft in der Seelsorge dann, wenn dann die Gläubigen sagen, ja, und schauen Sie mal her, und mein Vater und so weiter. Dann sage ich zum Beispiel mal, schauen Sie halt mal mit barmherzigen Augen auf Ihren Vater, was hat denn der für eine Kindheit gehabt? Ja, der Großvater war im Krieg und. Und dann sage ich, ja, schauen Sie mal, möchte nicht wissen, was man im Krieg alles erlebt. Mein Großvater ist schon in der Ewigkeit, Ruhe in Frieden. Der hat nicht wirklich vom Krieg erzählt. Der war in Russland. Man hat gemerkt, das ist zu gruselig, als dass er darüber sprechen will und dass noch andere damit belasten will. Er hat nur gesagt, alles bloß kein Krieg. Dann schauen Sie halt mal her, wenn Ihr Großvater oder Ihr Vater das und das erlebt hat. Ja, von nichts kommt nichts. Also, wenn man sich das anschaut, dann gibt es auch einen Grund, warum diese Probleme da sind und dieses Verhalten, das soll jetzt die persönliche Schuld nicht irgendwo wegreden und entschuldigen, das ist ganz klar, aber wenn ich selber die Liebe nicht wirklich in der Familie erfahren habe, wie soll ich das dann weitergeben? Ich kann nicht geben, was ich nicht habe. Natürlich kann man da eben manches schon auch lernen und so weiter, aber ja, Sie wissen, was ich meine. So wie Gott mit barmherzigen Augen auf uns schaut, so. Und wie viel Geduld braucht er mit uns? Wir beichten eine Sünde und dann der liebe Gott, der in der Ewigkeit lebt, der schaut dann runter, sagt, ah, der Kaplan Hauenstein beichtet wieder. Okay, ich weiß ja meine Allwissenheit, in 7 Tagen kommt er wieder und beichtet vielleicht das Gleiche wieder. Und Gott hat immer die Geduld mit uns. So sollen auch wir barmherzig miteinander umgehen. Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Daher schrieb dann der heilige Paulus, dass in Adam alle Menschen gesündigt haben. Seine Sünde vergiftete die Wurzeln der Menschheit und teilt sich allen Zweigen und Ästen mit. Das ist schon ein gutes Bild, wie man sich das etwas vorstellen kann.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand. Marias vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.